In dem Bereich war nie was zu sehen. Und deshalb war die kleine Spalte mit 10, 12 Zentimeter für mich interessant. Und ich hatte ja Steigeisen an den Füßen dran und Steigeisengeräte im Rucksack. Und da bin ich einmal raufgestiegen. Und dann habe ich gesehen, ja Halleluja, das ist ja wirklich 5, 6 Meter breit. Und direkt oben drauf die Skipiste.
Ja, das sagt Roman Erler. Er ist Abenteurer und Bergführer. Und 2007 hat er eine riesige Eishöhle entdeckt. Und das mitten im Skigebiet unterhalb der Skipiste.
Ja, und nicht irgendwo, sondern auf 3250 Metern mitten im Skigebiet vom Hintertuxer Gletscher.
Und dahin können wir euch heute mitnehmen auf diesen eisigen Hörausflug. Wir sind Klaus Brunner
und Lisa Brandl.
Und wir sind für euch in Tirol unterwegs, um das eine oder andere Hörabenteuer mit euch zu teilen.
Übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, wir freuen uns auf einen Kommentar und eine positive Bewertung natürlich.
Hörausflüge, der Tiroler Reisepodcast.
Ja, das war wirklich ein besonderes Erlebnis. Allein schon rauffahren auf fast 3300 Meter in mehreren Gondelfahrten. Mhm. Die Aussichten haben mich schon einfach mal fasziniert.
Ja, es war wirklich unglaublich. Wir waren da zu viert. Mein Sohn, eine befreundete Geologin, du und ich sind da raufgefahren auf den Gletscher. Eisig war es, windig war es. Und dann kommt man da oben raus auf dem Gipfel, hat zuerst mal eine super Aussicht auf den Olperer.
Ich muss zugeben, ich war beim Rauffahren schon ein bisschen nervös, weil ich bin eigentlich nicht der Typ, der sich in einen Gletscher hineintraut. Mhm. Man stellt sich davor, man muss sich 20 Meter abseilen in irgendeine Gletscherspalte oder so. Aber diese Gletscherhöhle macht das Erlebnis zugänglich, auch für Menschen, die vielleicht nicht so sportlich sind, gell?
Ja, es ist eigentlich relativ einfach sogar. Also wenn man oben ist auf der Bergstation, dann geht man die Piste ein Stück weit hinunter und dann ist da dieser kleine, eigentlich unscheinbare Eingang. Und dann plötzlich ist man in einer ganz anderen Welt. Eine Eishöhle, also alles ist eisig.
Alles ist aus Eis.
Ja, alles ist aus Eis. Und dann gibt es diese Kletter, diese Leitern, die in das Eis reingetrieben sind. Und hier und da ist es dann auch schön beleuchtet. Und es ist wie so ein Labyrinth. Und es war eigentlich wirklich, also ja, eine andere Welt.
Es war total abenteuerlich. Also man steigt da eine Treppe runter, dann gibt es riesige Eiszapfen. Und so geht man durch diese Gletscherhöhle durch, bis man irgendwann zu einem See kommt.
Kann man sich, verrückt, ja.
Man kann sich nicht mehr vorstellen, dass jetzt noch was kommt. Gell?
Genau. Aber das ist dann schon der Höhepunkt dieser Tour. Man glaubt es kaum, da ist mitten in der Gletscherhöhle ist so ein, ich würde mal sagen, 80 Meter großer See. Und wir sind da wirklich mit dem Schlauchboot draufgefahren.
Noch viel abenteuerlicher war es aber bestimmt für Roman Erler, als der zum ersten Mal in diese Eishöhle reingestiegen ist.
Ja, unglaublich. Also schon ein wilder Hund, muss man sagen. Einfach ein kleiner, dunkler Spalt und er gräbt sich da einfach mal nach vor und irgendwann seilt er sich ab und so weiter. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ich habe oft den Kopf geschüttelt und gestaunt, als er uns davon erzählt hat, aber er erzählt es uns jetzt gleich selber. Wir sind nämlich dann runtergefahren mit ihm gemeinsam vom Gletscher zu ihm nach Hause, nach Ginzling. In der warmen Stube war es dann doch gemütlicher zum Sprechen.
Aber bevor wir ins Interview reinstarten, habe ich noch ein schönes Dialektwort aus dem Zillertal. Mhm. Oftang. Was heißt Oftang?
Das hört man wirklich oft, wenn man im Zillertal unterwegs ist. Wir haben mit Roman Erler über seine Kindheit, seine unzähligen Entdeckungen und Abenteuer gesprochen und natürlich auch über die Vergänglichkeit der Gletscher. Oftang geht's los.
Wir sitzen hier in der Stube in Ginzling im Zillertal zu Hause bei Roman aus dem Eis, dem Entdecker des Natureispalastes. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, schön, dass ihr zu uns gekommen seid.
Roman, du bist auf 1740 Metern auf einer Alm aufgewachsen und du bist auch schon sehr jung zur Bergrettung gegangen. Glaubst du, dass man einfach einen anderen Bezug zum Hochalpinen, zu den hohen Bergen hat, wenn man so aufwächst?
Ja, oder generell, wenn man konfrontiert wird mit den Bergen, das ist schon mal Voraussetzung, gell, und von klein auf das auch hat und dann auch noch Leute hat, wie zum Beispiel mein Vater, der war Waldaufseher, ist man immer mit in der Natur. Wir haben einen Bergbauernhof auch mitbewirtschaftet von meinem Onkel. Und wir waren als Kind eigentlich immer draußen. Und uns hat das immer gelockt. Ja. Wir wollten rauf in die Berge. Das war was Geheimnisvolles. Was ist da oben? Was versteckt sich in diesen Karen da oben? Gibt es da oben Kristalle? Gibt es da oben Gletscher? Gibt es da irgendwas Interessantes sonst, was wir erforschen und so weiter können? Und es war eigentlich immer für uns ein Reiz da, Und es hat uns immer, auch meine Geschwister und so weiter, richtig hinaufgezogen. Möglichst weit drauf bis auf die höchste Spitze.
Ja, jetzt als Bergretter und auch als Bergführer, natürlich ist es ja eher deine Aufgabe, die Menschen vor den Naturgefahren des Gletschers zu bewahren. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar aus einer Gletscherspalte zu retten. Mit dem Natureisballast ist der Gletscher aber jetzt viel zugänglicher geworden für viele Menschen, die diesen Gletscher jetzt da ganz intensiv erleben können. Tut es dem Gletscher denn eigentlich gut, dass er da jetzt noch ein bisschen mehr zur Attraktion wird?
Also wir haben einen Forschungsauftrag und auch einen Bildungsauftrag. Aufklärung, bewusst machen, wie funktioniert der Gletscher, wo ist es gefährlich. Ja, das ist eigentlich auch mit unserer Aufgabe, nicht nur jetzt die Schönheit herzuzeigen, sondern auch Wissen zu vermitteln. Und wenn man Gletscher studieren will oder im Speziellen das Innere eines Gletschers studieren will, dann ist man bei uns natürlich ganz richtig.
Ich würde jetzt gerne nochmal zurückgehen an den Tag der Entdeckung, als du diese nur 10 cm große Gletscherspalte entdeckt hast. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie du das so erlebt hast?
Also ich bin damals von der Bergtour zurückgekommen und dann komme ich die Piste Nummer 5 Richtung vorne Wand zum Gletscherbus rauf. Und die Piste Nummer 5 ist eigentlich der steilste Platz vom ganzen Gletscher und das ist bemerkenswert, der einzige Platz, wo es keine Spalten gibt. Normal gilt natürlich die Regel, je steiler ein Eisstrom, umso größer die Dynamik, umso mehr müsst ihr eigentlich zerreißen. Und wie gesagt, in dem Bereich war nie was zu sehen. Und deshalb war die kleine Spalte mit 10, 12 Zentimeter für mich interessant. Und die war jetzt nicht etwa oben auf der Piste drauf. Das war seitlich im Gletscher, in einer hohlen Geländeform. Wir nennen das einen Windkolk. Ja, und da war in 10, 15 Meter Höhe oben eine kleine Öffnung. Und ich hatte ja Steigeisen an den Füßen dran und Steileisgeräte im Rucksack und da bin ich einmal raufgestiegen. Und wie ich da reinschaue, war ich mir nicht sicher, täuscht es jetzt, draußen blendet es, drinnen ist dunkel. Und da bin ich noch einmal runtergegangen, habe mir den Rucksack, also die Lampe aus dem Rucksack noch einmal geholt und habe dann reingeleuchtet. Und dann habe ich gesehen, ja Halleluja, das ist ja wirklich 5-6 Meter breit und direkt oben drauf die Skipiste. Und dann war es klar, dass ich da mal aufmachen muss. Und dann habe ich dann ein paar Tage später mal Zeit gehabt. Und dann habe ich dann mit dem Spalten Berge Meißel, das ist ein Rettungsgerät für Klemmspalten, da mal aufgebrochen. Und dann war der Weg erstmalig da rein, sozusagen frei.
Ich finde das so spannend, das muss man ja sehr aufmerksam sein. Zum einen, dass man das sieht, während man ja beschäftigt ist, auch beim Führen von einer Gruppe. Und zum anderen, dass man sich dann wirklich in diesem Moment die Zeit nimmt, dem nachzugehen. Warst du da immer schon so ein bisschen von einem Entdeckergeist getrieben?
Also ich will jetzt nicht aufzählen, was ich schon alles gefunden habe. Gell? Wenn man neugierig ist, wenn man sich im Gelände bewegt, wo sonst keiner hingeht, und wenn man sich auch mit Höhlen auskennt, kann man reinschlüpfen und kommt in eine unberührte Welt, wo vorher kein Mensch war. Und das hat natürlich auch was Besonderes, Spannendes. Ich habe zum Beispiel auch schon Bärenknochen bei uns im Duxertal gefunden. Oder jahrtausende alte Steinböcke. Eine Höhle mit abertausenden Kalzitkristallen zum Beispiel auch.
Spannend. Und was machst du dann mit diesen Funden?
Ja, wie es jetzt zum Beispiel was Höhlenknochen, Bärenknochen und so weiter anbelangt, wird es dann einmal gemeldet. In dem Fall bin ich dann ins Landesmuseum reingetreten. Hab da angerufen, dann haben die einmal zuerst geglaubt, ich binde ihnen einen Bären auf. Die wollten mich gar nicht ernst nehmen. Einmal ganz als erstes. Und mittlerweile sind diese Knochen auch radiometrisch datiert, von Fachleuten untersucht. Und das ist ganz wichtig, wenn man sowas entdeckt, dass man nicht selber da irgendwie in der Euphorie da rumwühlt oder rumgräbt. Weil da könnte man natürlich auch einmal was kaputt machen, was für die Spezialisten, für die Ausgebildeten sozusagen interessant ist. Also Finger weg, vielleicht kurz fotografisch was dokumentieren. Und als Höhlenführer ist man auch dem Naturschutz verpflichtet. Und der beste Schutz ist immer, wenn es sonst keiner weiß. Es ist einfach so.
Du hast gerade gesagt, manche Entdeckungen behält man für sich und andere vielleicht nicht. In diesem Moment, als du die 10 cm breite Gletscherspalte gesehen hast und da reingeleuchtet hast und sich diese Welt dir aufgetan hat, wem hast du denn dann als erstes von diesem Fund erzählt?
Ja, Also generell ist es so, als erstes eigentlich ist immer meine Frau Ansprechpartner. Und ich habe gesehen, da drinnen, das ist wunderschön, aber ich habe nicht dran gedacht, dass wir mal Leute reinführen werden da. Hohlräume Mais sind ja generell sehr kurzlebig. Und damals wussten wir eigentlich noch nicht ganz genau, was dem Gletscher drinnen passiert. Aktuell haben wir einen Vermessungsstand von 1 Kilometer, muss man sich auch einmal vorstellen.
Und wenn du dich jetzt an den Moment zurückerinnerst, was war jetzt so das Erste, was du gesehen hast, wo du reingeleuchtet hast und dann ein bisschen rein, immer weiter reingestiegen bist?
Also ich habe da aufgebrochen, dann sind dann diese Eisschollbahn, sagen wir, diese Eisbrocken nach unten gefallen. Und das war relativ ein kurzer Bereich, wo ich da durch musste. Es waren vielleicht 2 Meter, was dann richtig breit geworden ist. Und das Erste, was ich da gesehen habe, weil ich da zuerst auf dem Bauhauch da rein bin dann, war einfach einmal ein sehr, sehr breiter Hohlraum und in der Mitte unten ein schwarzer Abgrund. Sonst gar nichts. Ja. Und dann habe ich mir auch dann in die schwarze Spalte da einmal zuerst abgeseilt. Heutzutage ist da elegant eine Brücke drüber, da kommen also unsere Besucher, laufen da bequem drüber. Aber damals war das eben Neuland und das Erste ist einmal runtergehen, ja, bevor ich da jetzt tiefer rein bin. Wie tief ist die Spalte? Das hat mich interessiert einmal zuerst. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass das dann so endlos weitergeht. Ja, und da unten hatte ich dann festen Boden unter den Füßen, konnte dann eigentlich normal durchlaufen und habe dann am Lehmbereich dann einmal erkundigt, als Erstes.
Und wie tief war sie dann, die Spalte? Wie weit hast du dich da runterseilen müssen?
Ja, in dem Fall war das nicht schlimm. In dem Fall waren das, was waren es, Daumen mal Pi, vielleicht 10 Meter.
Hui. So, aber jetzt klettern wir kurz raus aus der Gletscherspalte, weil es ist Schachtelhuber-Zeit, Klaus.
Genau, was ist ein Schachtelhuber? Das ist sowas wie ein Schlaumeier. Und wir haben, wie immer für euch, kuriose, merkwürdige Fakten zusammengetragen, diesmal aus dem Zillertal. Habt ihr gewusst, dass Elektro-Superstars wie Fatboy Slim oder The Prodigy regelmäßig in Meierhofen-Station machen? Wenn das der Fall ist, dann ist Snowbombing-Zeit. Das findet jedes Jahr im April statt und tausende junge Briten und Britinnen treffen sich dort zum Party machen. Untertags fahren sie Ski und Snowboard und am Abend wird gefeiert.
Ja, und ich hoffe, alle, die bis spät in die Morgenstunden gefeiert haben, verirren sich am nächsten Tag nicht auf die steilste, die sozusagen schwärzeste Piste des Zillertals, die Harakiri, also man hört es ja am Namen, ist 78% steil. Das ist fast so steil wie die Streif. Man weiß, da trauen sich nur die besten Skifahrer der Welt runter. Aber im Zillertal kann man das auch mal ausprobieren. Muss dazu sagen, nur was für Könner.
Ja, wo wir beim Thema sind, auch das stärkste Festbier des Landes kommt aus dem Zillertal. Das Gauderbock mit 7,8%. Das wird immer im Frühling beim Gauderfest ausgeschenkt und ist sicher auch mit Vorsicht zu genießen.
Ein besinnlicheres Fest ist, wie wir wissen, die Weihnachtszeit. Und was viele vielleicht nicht wissen, das berühmteste aller berühmten Weihnachtslieder, Stille Nacht, Heilige Nacht. Das wurde zwar in Salzburg komponiert, aber natürlich von den Zillertalern weltberühmt gemacht. Die Rainer Sänger sind vor ungefähr 200 Jahren um die ganze Welt gereist mit diesem Lied.
Ja, und bei Weihnachten, da denke ich natürlich an eine gemütliche, warme Stube. Und wer es sich richtig gemütlich machen will, der braucht vielleicht ein paar Zillertaler Dockeln.
Das sind keine Hunde?
Nein, hat nichts mit Dog zu tun. Das ist die Urform des Hausschuhs. Quasi ein Zillertaler Hausbatschen, komplett aus Naturmaterialien. Und die Dockeln, die haben es vor einigen Jahren sogar auf die Fashion Week in Paris geschafft.
Ja, wenn man sich jetzt ein Bild von diesen Dockeln im Internet anschaut oder sie schon mal im Zillertal gesehen hat, der denkt jetzt nicht an die Fashion Week, aber Vivienne Westwood, die war ja sehr verbandelt mit dem Zillertal, die hat sie dort auf den Catwalk gebracht.
Jetzt gehen wir aber wieder zurück in unsere Eishöhle zu Roman Erl.
Genau, und wir sagen jetzt vielleicht gleich noch dazu, gute Schuhe sind wichtig bei diesem Besuch. Sonst ist echt rutschig, aber das liegt auf der Hand.
Also keine Dockeln anziehen, bitte.
Du hast uns ja schon mal erzählt, dann hast du entdeckt, dass das einfach ein großes System ist und hast da irgendwie auch gedacht, ja, das könnte doch auch touristisch interessant und relevant sein. Wie ist es dann weitergegangen bei dir?
Also mein erster Gedanke war eigentlich gar nicht, dass man da jetzt eine Touristenattraktion auch draus macht. Aber meine Frau, die hat gemeint, das ist so schön, das müssen wir einfach herzeigen. Und damals wusste man nicht, wie lange sowas überhaupt Bestand hat. Und dann haben wir einfach mal geschaut, wie schaut's aus über den Winter? verändert sich da was? Ist im Sommer da Wasser drinnen? Kann man dann überhaupt noch einmal rein? Wir wussten ja nichts. Ja, wir wussten nicht, dass der Gletscher unten festgefroren ist zum Beispiel. Wir haben noch nicht gewusst, dass wir da drinnen auch einen See haben. Wir haben nicht gewusst, dass das Ganze so riesig ist. Man hat einfach keine Ahnung gehabt und hat es komplett unterschätzt, was uns die Natur hier eigentlich vor der Nase hergestellt hat.
Aber du hast eben schon gewusst, dass es was ganz Besonderes ist.
Ich habe von Anfang an gleich gesehen, dass das jetzt nicht der normale Gletscherspalt ist. Das war mir von Anfang an klar. Aber ich selber habe auch nicht gewusst, dass das mal so groß ist. Oder was einmal draus wird. Das hat sich dann einfach entwickelt.
Du hast jetzt erst schon gesagt, das ganze Höhlensystem ist wahnsinnig gut erforscht. Warum ist es eigentlich wissenschaftlich so interessant?
Ja, wir haben da schon jetzt einige neue Erkenntnisse und so weiter gewinnen können, gell? Und auch belegen können, zum Beispiel, dass der Gletscher hier unten festgefroren ist. Und aus den Erkenntnissen heraus hat man sich dann schon überlegt, ja, wenn das Eis da unten festgefroren ist, dann muss ja das eigentlich auch sehr, sehr alt sein. Normalerweise wird man das älteste Eis bei einem Gletscher immer ganz unten finden. Oben entsteht neues Eis, oberhalb der Firngrenze. Durch Kompaktion entsteht dann Eis und es rutscht dann schön langsam ins Tal. Und wenn er unten festgefroren ist an seiner Basis, dann war es von vornherein klar, das muss schon einmal sehr altes Eis sein. Und das ist jetzt natürlich eine spannende Herausforderung für uns zu lösen, wie alt ist das Eis jetzt wirklich? Und das geht natürlich auch wieder nur über Fachleute, über Labore. Und so einfach ist es nicht, das Eis bei uns zu datieren, weil wir im Eis einfach nichts drinnen haben, an organischem Material zum Beispiel.
Ich kann mich erinnern, als wir gemeinsam oben waren am Gletscher, hast du uns gesagt, da spricht man von mehrere tausend Jahren. Ist es 5, ist es 6.000 Jahre alt? Das habe ich sehr faszinierend gefunden.
Mhm. Momentan ist es so, dass wir das noch nicht garantieren können oder es ist nicht bewiesen, dass dieses Eis so alt ist. Aber aus Erkenntnis nehmen auch vom Natureisballast hat man dann bei anderen Bergen, bei sehr hohen Bergen, auch im flachen Gipfelbereich, am Odler zum Beispiel oder an der Weißen Spitze im Kaunertal auch Forschung betrieben. Und dort konnte man definitiv dann auch nachweisen, dass das Eis 5.800, fast 6.000 Jahre alt ist. Also das älteste Eis momentan bei uns in Österreich liegt im Kaunertal oben auf der Weißen Spitze. Und wer als bei uns ist, können wir nicht sagen. Ja, es kann natürlich gleich alt sein, es könnte älter sein. Und was uns schon interessiert, ob im, wir nennen das HTM, Holozänen Temperaturmaximum. Das Holozän ist das postglaziale Nacheiszeit der letzten 11.700 Jahre. Und da stellt sich die Frage, war da oben das Eis komplett weg? Gab es da überhaupt keinen Gletscher mehr? Oder konnte sich dann ein Rest bei uns da noch erhalten? Und das ist momentan nur Spekulation, wir wissen nicht.
3.220 Meter über dem Meer, 30 Meter unter der Skipiste, inmitten eines Gletschers befindet sich ja ein See in dieser Höhle. Hm. Das ist ja eigentlich unglaublich, oder? Gibt es das sonst irgendwo?
Vielleicht gibt es es, aber wir wissen es nicht. Ja, wir kennen nicht jeden Gletscher und es ist ja nicht ausgeschlossen oder wahrscheinlich auch, dass es ähnliche Situationen auch woanders geben wird. Dass da oben so tief noch ein See drinnen ist, das haben wir selber eigentlich nicht erwartet. Und in unserem konkreten Fall ist ja der Gletscher an der Basis festgefroren. Dadurch wird er in der Tiefe unten wasserdicht. Normal wird das Wasser eigentlich abfließen. Und auch die Fachleute, die staunen, dass wir das da im Gletscher drinnen haben. Ist nicht nur wunderschön, ist auch hochinteressant. Gerade für Leute, die ein bisschen Ahnung haben. Mhm.
Und jetzt gerade sowas, man kann drinnen mit dem Schlauchboot fahren, man kann mit dem Stand-up-Paddle-Boot fahren. Es gibt Eisschwimmer, die diesen See nutzen. Also ich glaube schon, dass das weltweit wahrscheinlich einzigartig ist, oder?
Also mir ist nirgendwo bekannt, dass man Gletscher drinnen mit einem Boot fahren kann. Wir sind auch, wenn man so will, Österreichs oder vielleicht Europa oder wahrscheinlich mit Sicherheit Europas höchstes Schifffahrtsunternehmen. Die Boote müssen zertifiziert sein und bei einer, wir nennen das Standardführung oder Basistour, ist auch die Bootsfahrt mit integriert. Auf dem Boot haben 20 Leute bequem Platz. Und dann gibt es eben noch zusätzliche Angebote, wie zum Beispiel im Stand-up-Betteln. Ist da sehr große Nachfrage, können wir leider Gottes nicht alle bedienen.
Mich würde schon auch interessieren, bist du selber schon mal reingetaucht in den Gletschersee?
Also natürlich habe ich das gleich ausprobieren müssen. Das war ja schon bei der Entdeckung, wie komme ich da jetzt weiter? Und ich muss zugeben, ich habe mir damals einen Neoprenanzug, also einen Canyoning-Anzug mitgenommen und bin da in die Dunkelheit einmal hineingeschwommen. Ich habe mir da einfach als Schwimmhelfer auch mitgenommen Und dann habe ich gesehen, ja, Halleluja, das geht ja noch 50 Meter, das geht immer noch weiter. Und dann habe ich aber eigentlich umgedreht, weil ich war da alleine drinnen, nicht absolute Dunkelheit, schwimmst du da im Gletscher drinnen, 30 Meter, 35 Meter unter der Skipiste. Und da erst die Erkundung, ja, ja, es geht da noch weiter, ich brauche aber ein Boot. Und dann einmal ganz ein kleines, einfaches, aufblasbares Schlauchboot mitgenommen und dann den See einmal bis zum Ende erkundet.
Du wischst es immer so weg, so quasi, das ist ja eh nichts Besonderes, aber wenn ich mir das jetzt einfach vorstelle, in der dunklen Eishöhle als Erster dort durchzuschwimmen, das ist schon wahnsinnig schneidig einfach. Also woher kommt dieser Mut, glaubst du, bei dir?
Also wenn man schwimmen kann und einen Neoprenanzug hat, der hat viel Auftrieb. Ja, für mich war das eigentlich jetzt keine große Herausforderung. Auch als Kinder sind wir am Bergsee einmal geschwommen und da war jetzt im Gletscher drinnen. Aber stabile Angelegenheit, was soll da passieren? Ich habe sogar Neoprensocken angehabt. Ja, und später dann haben wir dann einmal für die Eisschwimmer das angeboten. Wir haben nicht gedacht, dass es so viele Leute gibt, die das auch machen wollen. Und bei uns trainieren auch Weltmeister, zum Beispiel der Christoph Wandratsch, 20-facher Weltmeister im Eisschwimmen aus Nürnberg, oder der Josef Köberl, der ist regelmäßig bei uns oben. Und viele machen es aus gesundheitlichen Gründen auch. Eis kann auch heilen. Und ursprünglich haben wir gedacht, na ja, das wird jetzt ja ein guter Werbegag oder so, mal Eisschwimmen, wer wird das schon machen? Wir sind davon ausgegangen, dass eigentlich keiner macht. Aber gerade in der heutigen Zeit, ja, weiß man eben, die Kälte regeneriert den Körper schneller, die Laktate werden ausgeschwemmt. Kälte kann auch als Tonikum wirken, die Leistung steigern, kann für verschiedene Leiden auch auf alle Fälle gut sein. Und klar muss man gesund sein, also die Gäste, die bei uns da rein wollen, die brauchen ein ärztliches Attest, werden dann von uns gut betreut und die meisten, die gehen mal rein baden.
Du hast ja gesagt, am Anfang hast du gedacht, okay, das ist jetzt eine Eisspalte und die wird irgendwann wieder zugehen. Seitdem sind 15 Jahre vergangen und wir wissen jetzt auch, warum die Höhle weiterhin besteht. Dennoch ist es ja so, dass es einfach wärmer wird, dass auch der Hintertuxer Gletscher schmilzt. Wie siehst du eigentlich die Zukunft des Eispalastes?
Ja, also momentan haben wir sehr ungünstige Wetterphasen, was die Massenbilanz der Gletscher betrifft. Gletscher ziehen sich sehr schnell zurück. Man muss einfach mit der Situation leben. Die Natur wird immer stärker sein als wir Menschen. Und wenn es so ist, auch wenn jetzt der Mensch was beiträgt zur Klimaerwärmung und so weiter, was ja unumstritten ist, blutet einem schon auch das Herz, wenn man sieht, wie die Gletscher leiden. Es verliert einfach auch was Schönes, gell?
Glaubst du, dass diese Vergänglichkeit der Gletscher, die wir jetzt beobachten, auch einen Teil dieser großen Faszination ausmacht?
Ja, mit Sicherheit. Ja. Wenn man zurückgeht, 150 Jahre, da sind in Tirol 170 Jahre, Prozessionen zu den Gletschern haben damals stattgefunden. Man hat gebetet, dass die nicht noch weiter vorstoßen. Damals hat man einfach Angst gehabt vor den Gletschern auch. Aber man war gleichzeitig fasziniert. Man hat nicht gewusst, wie geht's weiter. Heute haben wir den umgekehrten Fall. Aber wie es genau weitergeht, langfristig, das weiß eigentlich keiner so genau. Ja, ein Menschenleben ist ein kurzes Aufleuchten. Was ist in 50 Jahren, was ist in 60 Jahren, kann man vielleicht noch ein bisschen mutmaßen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, aber es ist einfach auch der Lauf der Dinge. Gewisse Sachen muss man einfach akzeptieren. Was wir machen können und sollen und müssen, ist einfach ein bisschen umdenken, schonend mit der Natur umgehen, mit den Mitmenschen entsprechend auch. Und schauen, dass wir einfach gemeinsam auf der Welt leben und auch das Klima entsprechend schützen.
Ja, das war ein super Schlusswort. Also wirklich ein heißer Tipp für alle, die Eishöhle, Natureispalast am Hintertuxer Gletscher. Es lohnt sich total, dieses Abenteuer mal zu erleben und es ist wirklich für fast jeden und fast jede machbar.
Ja, wo sollen wir das nächste Mal hinfahren für unsere Hörausflüge? Wen sollen wir unbedingt treffen? Was sollen wir erleben? Lasst es uns wissen. Schreibt uns eine E-Mail an info@tirol.at oder kontaktiert uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen visit.tirol. Wenn euch diese Episode gefallen hat, vielleicht lasst ihr uns ja auch noch eine Bewertung da.
Bevor wir es vergessen, wir sind euch noch eine Lösung schuldig. Unser Dialektquiz. Was heißt Oftang? Oftang ist eigentlich ganz simpel und heißt nur dann.
Ja, auf dann, bis zum nächsten Mal.
Auf dann, Fiat Denk.